Grüß euch, ich freue mich, dass ihr da seid und den Mut und die Freude habt, mir zuzuhören. Ich möchte anfangen mit einem Wort, das über der Predigt heute stehen soll, aus 1. Korintherbrief 1, ab Vers 18. Ich weiß, schreibt der Paulus da, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es, ich will die Weisen, die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker als die Menschen sind. Die Botschaft vom Kreuz, das Wort vom Kreuz, was bedeutet das? Und die Welt kann es nicht verstehen und ärgert sich drüber. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist jetzt schon in Pension, der Max, und dem habe ich das einmal erklärt, die Botschaft vom Kreuz, was das bedeutet, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und wisst ihr, was der dann gesagt hat? Der Max hat gesagt, ein Gott, der so blutrünstig ist, dass jemand sterben muss, damit er vergeben kann, mit dem will ich nichts zu tun haben. Mit dem will ich nichts zu tun haben, wenn der nicht vergeben kann. Einfach so. Und wir singen, sein Blut wäscht uns rein, aber jede Hausfrau weiß, durch Blut wird überhaupt nichts sauber. Ja? Und wir würden uns auch grausen vor einem Tieropfer oder vor einem Gott, der ein Tieropfer fordert von uns, wenn Gott uns nur vergeben kann, wenn wir irgendein Händel schlachtigen oder was und mit dem Blut noch irgendwas anspritzen wollen. Wie geht es uns mit dem? Wie können wir das fassen? Wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Für uns aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ist es für uns auch etwas, worüber wir uns ärgern, mit dem wir nicht so richtig was anfangen können? Ich glaube, es lohnt sich, über das nachzudenken und das zu studieren, was am Kreuz passiert ist. Es hat ja eine große Verheißung da. Es ist für uns, die Berufenen, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und wenn man mehr über das nachdenken will, was am Kreuz passiert ist, dann muss man eigentlich zuerst einmal mit dem Problem anfangen, mit der Sünde, die ein sehr missverstandenes Konzept ist. Für uns ist die Sünde ja meistens so gefühlsmäßig etwas tun, was falsch ist oder was verboten ist. Und da gibt es eine Strafe dafür. Ja? Da gibt es die Esssünde und die Strafe sind dann die Kilo dafür. Ja? Da gibt's, ich weiß nicht, was es alles für Sünden gibt. Ja, was weiß ich. Aber wenn wir die Bibel genau lesen und wenn wir Jesus genau zuhören, dann sehen wir, dass die Sünde nicht etwas tun ist, was falsch oder verboten ist, sondern die Sünde heißt, sich von Gott abwenden, sich von Gott loswenden. Warum ist das ein Problem? Warum kann ich nicht ohne Gott leben? Weil Gott das Leben ist. Und wenn ich mich von Gott abwende, dann wende ich mich vom Leben ab. Und deswegen ist das ein Problem. Gott ist die Liebe, Gott ist Licht, Gott ist Leben. Und wenn wir uns von Gott, der die Liebe ist, trennen, dann bleibt nur Hass übrig. Wenn wir uns von Gott, der Licht ist, trennen, dann bleibt nur Finsternis übrig. Und wenn wir uns von Gott, der Leben ist, trennen, dann bleibt nur der Tod übrig. Es ist nämlich nicht so, dass Gott sagt, haha, du bist schlimm und jetzt hau ich dich in die Pfanne. Dass dem das irgendwie freut. Sogar im Alten Testament steht das schon. Man wundert sich. Jesaja 59, Gott sagt, nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören. Die Sünde als Lebenshaltung trennt uns von Gott. Und auch dieses deutsche Wort Sünde, das kommt ja von Sund. Das ist die Trennung zwischen zwei Ländern. Das ist die Meeresstraße, der Sund. Ja, eine Kluft, eine Schlucht. Nicht Gott bestraft unsere Sünden mit dem Tod, sondern die Trennung von Gott ist der Tod. Dass wir uns von Gott lossagen, das bedeutet unseren Tod. Wir bleiben tot, sagt die Bibel sogar, wenn wir nicht zu Gott, dem Leben, kommen. Und das ist die andere Stelle aus dem Alten Testament, Hesekiel 18, 23. Gott sagt, glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich viel mehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert, wenn er umkehrt und am Leben bleibt. Und ich habe jetzt viel im Johannesevangelium gelesen und Jesus im ganzen 8. Kapitel, wo er am Anfang, was sagt er am Anfang von Johannes 8? Da sagt er, dass er zuerst ist eben diese Geschichte von der Frau und dann sagt er, er ist das Licht der Welt. Und dann hat er lange Gespräche mit seinen Nachfolgern und er sagt ihnen dort, Johannes 8, Vers 24, deshalb habe ich gesagt, dass ihr in eurer Sünden sterben werdet. Wenn ihr nicht an mich als den glaubt, der ich bin, werdet ihr in eurer Sünde sterben. Er redet nicht von einzelnen Handlungen, von schlechten Taten. Er redet von einer Grundhaltung. Ihr werdet in eurer Sünde sterben. Er sagt gar nicht, weil ihr sündigt, werdet ihr mit dem Tod bestraft werden, sondern ihr seid tot, wenn ihr euch von Gott trennt. Das heißt, die Sünde ist viel was Umfassenderes als wie einzelne schlechte Taten, wo jemand etwas nicht schafft. Sondern das heißt einfach, der Mensch will ohne Gott sein. Und so konsequent spricht auch der Paulus dann die Nachfolger an und sagt ihnen, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünde. Ihr habt genauso in Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Das heißt, er sagt zu denen, als ihr noch ohne Gott wart, wart ihr tot. Und die Kernstelle in dem Zusammenhang, den man sich auch ganz genau anschauen kann, das ist Römer Kapitel 6. Im Vers 23 steht dort, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Da steht nicht, die Strafe für die Sünder ist der Tod. Der Sünder braucht nicht bestraft werden. Er ist tot. Der Tod des Menschen ist eine logische Konsequenz. Dort steht nicht, dass das die Strafe ist, sondern es ist der Sold steht dort. Ja? Die logische Konsequenz, die Folge, das, was rauskommt, was man dafür wirklich verdient. Der Soldat wird für seine Arbeit mit einem Sold belohnt. Das steht ihm zu. Und genauso ist es mit der Sünde. Wenn wir in Sünde leben, wenn wir von Gott getrennt sind, dann ist der Tod eine logische Konsequenz davon. Das, was uns zusteht, was wir verdienen. Jetzt gibt es natürlich dann die Taten, die Sünden. Das sind dann Gedanken und Taten, die Folge davon sind. Dass wenn man von Gott getrennt lebt, dass man dann schlechte Dinge tut und denkt. Und das bringt dann Leid und Schmerzen in unser Leben und das von den anderen. Das ist dann Egoismus, das ist dann Neid, das ist dann Verletzung, das ist Rücksichtslosigkeit. Das sind alles Konsequenzen davon. Jesus sagt das ganz klar, wo das herkommt. In Matthäus 15 zum Beispiel, wo er eben über Reinheit spricht, sagt er dann zum Schluss, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Das macht unrein. Aus der Lebenshaltung außer kommt es als Konsequenzen und Folgen und fügt uns und anderen Schmerz zu. So, und jetzt kommt die gute Nachricht. Das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, die ist, es muss nicht so bleiben mit unserem Leben. Es gibt einen Ausweg, es gibt eine Versöhnung mit Gott. Wir müssen nicht getrennt bleiben von ihm. Gott selber hat die Initiative ergriffen und sich zu uns auf den Weg gemacht. Aber wie verstehen wir jetzt genau diesen Versöhnungsweg, diese Botschaft vom Kreuz? Muss Gott, ich sage es jetzt einmal provokativ, muss Gott seinen geliebten Sohn blutig und brutal am Kreuz opfern, damit er uns vergeben kann? Das war für meinen Arbeitskollegen, für Max, war das ein Riesenproblem. Dass Gott nicht einfach so vergeben kann, sondern dass dafür einer, sogar sein geliebter Sohn, grausig und brutal und blutig sterben muss. Und das ist echt schwer nachvollziehbar. Da sträubt sich mein Herz dagegen. Ich übertrage das einmal auf mein Leben jetzt. Ja? Ich habe 3 Söhne. Und sagen mir der Philipp, er ist jetzt nicht da, und das ist rein theoretisch das Beispiel, sag mal, der Philipp wendet sich von mir ab. Er will nichts mehr mit mir zu tun haben, er beschimpft mich, er verachtet mich, er redet überall schlecht über mich, er strengt einen Prozess gegen mich an, was weiß ich was alles. Ist alles nicht wahr, aber es wäre so. Und wenn ich mich jetzt mit ihm versöhnen will, und er sagt, ja, sind wir wieder gut, müsste dann ein anderer Sohn von mir, so wie der Manuel zum Beispiel, müsste der dann meinen ganzen Zorn und meinen ganzen Ärger ausbaden, müsste der dann alles wieder gut machen, bevor ich mit dem Philipp wieder gut sein kann? Oder könnt ihr dem Philipp einfach so vergeben, wenn er sich mir zuwendet? Das ist doch schwer zu verstehen. Warum kann Gott das nicht einfach so machen und mir vergeben? Warum hat Jesus für unsere Sünde am Kreuz sterben müssen? Das ist ja die Botschaft vom Kreuz, das ist ja das Ärgernis. Und eine Erklärung dafür, ein Ort, das zu verstehen, ist, Gott ist zwar barmherzig und er möchte uns vergeben, aber er ist gleichzeitig so heilig und rein und so zornig über Sünde, dass er uns einfach bestrafen muss. Er kann nicht anders. Und der Ausweg aus dem Dilemma ist jetzt, dass er statt uns Jesus bestraft. Und dann ist der gerechte Zorn Gottes gestillt und jetzt erst kann er uns überhaupt vergeben. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber die Gedanken so, die kennen wir schon. Das haben wir schon gehört. Und der theologische Vorausdruck dafür wäre die Satisfaktionslehre. Satisfaktion ist Befriedigung. Also der Zorn Gottes muss befriedigt werden, bevor Gott vergeben kann. Und der Verstand kann dem ja noch folgen. Ja? Von der Logik her passt das. Aber es ist trotzdem schwer zum Fassen und auch schwer weiterzugeben. Mein Freund, der Max, der hat das so nicht gekauft. Ja? Und ein Teil von dem Problem ist sicher, dass wir die Sünde verharmlosen. Dass wir sie nicht als das Riesenproblem sehen, das sie tatsächlich ist. Und deswegen erscheint uns dieser Ausweg Gottes auch so unnötig drastisch, so extrem. Aber je mehr man darüber nachdenkt, über diese Deutung, desto problematischer wird sie in Wirklichkeit. Und da habe ich in letzter Zeit mehr über das nachgedacht. Weil dann hätte ja Jesus, wenn man das wirklich ins Letzte durchdenkt, hätte er ja am Kreuz nicht das Problem unserer Sünde gelöst, sondern eigentlich eher das Problem von Gottes Zorn und Gerechtigkeit gelöst. Gott hätte ja ein Problem, uns zu vergeben, wenn er niemanden bestrafen kann. Und das wäre das Problem, das Jesus gelöst hat. Er wäre nicht im Letzten nicht für unsere Sünde gestorben, sondern für seinen Vater, dass der damit zurechtkommt, dass wir Sünder sind. Jesus muss sich so quasi schützen zwischen uns und den zornigen Gott stellen, wie ein Blitzableiter. Und spätestens jetzt, dann stellt sich jetzt auch die Frage nach dem Charakter Gottes. Ja? Wie erleben wir ihn da jetzt? Ist er jetzt einerseits liebend, aber auf der anderen Seite muss er seinen gerechten Zorn an seinen Sohn ausleben? Ist er jetzt nahbar oder ist er unnahbar? Folge ich ihm aus Liebe oder unterwerfe ich mich ihm aus Angst? Und das hat jetzt sehr viel mit uns selber zu tun, wie wir aufgewachsen sind, wo wir herkommen, wie wir Gott erleben und sehen. Ja? Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo das für dich überhaupt kein Problem war, einen gnädigen, liebenden Vater, in Gott einen gnädigen und liebenden Vater zu sehen. Aber vielleicht ist es für dich total schwierig. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen, die mich so geprägt hat, dass für mich Gott ganz weit weg und wirklich streng war. Und Jesus war nicht viel näher. Und ich tue mir wirklich schwer, Gnade Gottes so richtig zu begreifen. Was heißt das, dass er mir wirklich vergibt und mich liebt? Es kann sein, dass das für dich gar nicht so ein Thema ist, aber du wirst sicher Leute treffen oder kennen, denen es auch so geht. Und jetzt darf man das Kind auf keinen Fall mit dem Brot ausschütten. Es gibt genug Bibelstellen, die davon reden, dass Gott zornig ist. Ja? Und dass es Gottes Zorn gibt. Am Ende von Johannes 3, ich habe das vor 2 Wochen gelesen, da steht zum Beispiel ganz unverblümt, Johannes 3, Vers 36, und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben, doch die, die dem Sohn nicht gehorchen werden, das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Die Bibel macht ganz klar, dass Gott zornig ist über Sünde und über die Ablehnung. Es ist ihm nicht gleichgültig. Er sieht, welche zerstörerische Kraft die Sünde in unserem Leben hat. In einem Buch von Hans-Peter Reuer habe ich ein Beispiel gelesen. Da beschreibt er, wie seine kleine Tochter, die muss wirklich noch vor dem Schulalter gewesen sein, wie die aus dem Garten auf die Straßen ausläuft. Und er liebt seine kleine Tochter und schützt sie und will, dass ihr nichts passiert. Und er ist richtig zornig geworden und hat sie gesagt, du darfst das nicht machen. Da draußen kommt ein Auto und das fährt die zusammen. Ja? Und das Kind war nicht so weit, dass es die Gefahr von dem Auto wirklich realistisch gesehen hat. Aber es war schon so weit, dass es dem Vater nicht gehorcht hat und wieder rausgelaufen ist. Und er hat gesagt, er ist aus Liebe zu seiner Tochter ist er richtig zornig geworden mit ihr. Weil er gesehen hat, was da passieren kann jetzt. Er hat ihr sogar gedroht. Aber das war nicht lieblos. Er hat ihr müssen begreiflich machen, wie schlimm das ist, dass sie auf die Straßen aufläuft und ist zornig geworden. Aber es ist seine Liebe zu ihr gewesen, die ihn hat zornig gemacht. Er ist zornig über ihren Ungehorsam gewesen. Und wenn es jetzt zum schlimmsten gekommen war und das Kind war wirklich ausgelaufen und wirklich zusammengeführt worden, was hätte das Kind getötet? Sei Zorn? Nein, sei Zorn wollte das verhüten. Der Ungehorsam vom Kind. Und das Auto natürlich. Oder ein zweites Beispiel. Es gibt einen ordentlichen, feinen, gerechten, barmherzigen Richter. Einen menschlichen Richter. Und der verurteilt einen Verbrecher, sagen wir, es war ein Kinderschänder, irgendwas Grausiges, verurteilt den zu 15 Jahren Haft. Ist es jetzt die Schuld vom Richter, dass der Verbrecher bestraft wird? Nein, es ist die Schuld vom Verbrecher. Der Richter ist zornig über das Verbrechen und er ist auch zornig über den Verbrecher. Aber der Zorn ist nicht schuld an der Verurteilung, sondern das Verbrechen ist schuld an der Verurteilung. Und wenn wir das auf uns übertragen, wir werden auch von Gott gerichtet. Und nicht Gottes Gerechtigkeit oder seine Pingeligkeit oder seine Heiligkeit oder sonst was ist Schuld an der Verurteilung, sondern unsere Vergehen, unsere Ablehnung Gottes. Und Gott ist zornig. weil er uns liebt. Aber sein Zorn ist ein Ausdruck seiner Abneigung gegen die Sünde und ein Ausdruck seiner Liebe zu uns. So wie die Tochter von Hans-Peter. Er war zornig auf sie, dass sie nicht gehorsam ist, aber das ist aus Liebe passiert. Ich weiß nicht, ob ihr dem nachsteigen könnt. Und Jesus ist gekommen, um uns zu sagen, wie sehr Gott uns liebt. Und in Johannes 14, wo er redet von den Wohnungen im Himmel, die er bereitet hat und dass er zum Vater geht, da fragt ihn nachher der eine Jünger, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, jetzt bist du schon so lange bei uns und hast das noch nicht begriffen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, Jesus war öfter zornig. Aber aus Liebe zu den Menschen und weil er gesehen hat, wie schlimm uns die Sünde zurichtet. Und er wird auch Richter einmal sein, aber auch aus Liebe zu den Menschen. Und der Johannes, der war sein Lieblingsjünger, der hat ihn am besten gekannt. Der war lang mit ihm zusammen und der hat dann später in seinen Johannesbrief geschrieben. Und ihr kennt diese Stelle in 1. Johannes 4. Dort sagt er ganz ausdrücklich im Vers 8, wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und auch im Vers 16, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Das sagt nicht irgendwer, das sagt der Johannes, der Jesus vielleicht als Mensch überhaupt am besten gekannt hat, weil er sein Lieblingsjünger war. Und Jesus gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und deswegen kann der Johannes das da so sagen. Nirgends heißt das, Gott ist Zorn oder Gott ist Gericht. Gottes Wesen ist, dass er Liebe ist und wenn er zornig ist und wenn er richtet, dann tut er das auch aus Liebe. Und das ist sehr schwer für uns zu fassen, dass die Liebe zu uns sei Motiv ist hinter dem. Und deswegen komme ich zur nächsten Überschrift, die sagt, und da sind wir schon fast am Ende, das Kreuz zeigt uns Gottes Liebe. Das Kreuz ist kein Marterinstrument in Wirklichkeit, wo jemand besonders blutig hingerichtet wird, um Gottes Zorn zu befriedigen, sondern es zeigt uns, wie sehr er uns liebt. Am Kreuz sehen wir nicht, wie Gott sein Zorn an ein Opfer auslässt und austobt. Nein, Gott war ja in Christus selber am Kreuz. Er hat nicht ein Opfer gefordert von irgendwen, sondern er war selbst dieses Opfer am Kreuz. Erst mit der Dreieinigkeit verstehen wir, was das heißt. In 2. Korinther 5 steht, dass Gott sich mit uns versöhnt hat durch das Kreuz. Das heißt, der dreieinige Gott, der war auch am Kreuz eins. Er hat nicht irgendeinen Propheten oder irgendein Engel oder irgendein Opfertier hergefischt und ans Kreuz geschickt, um ein Problem auszubaden, sondern er ist in Jesus selbst ans Kreuz gegangen und hat sich selbst hingegeben und selbst geopfert. Und das wird jetzt für unseren Verstand sehr schwierig. Wie kann Gott gleichzeitig Gott sein und das Opfer sein? Ja? Jesus sagt das, also der Prophet sagt das voraus, ihr kennt die Stelle alle in Jesaja 3,50, wo er vom leidenden Gottesknecht spricht, in Vers 4 und 5, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt und wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Also Gott hat sich ganz identifiziert mit uns. Er hat praktisch sich in die Gottferne, Gott hat sich in die Gottferne begeben, in die Position, die wir eigentlich haben. Und das meine ich, da wird es für den Verstand schwer. Wie kann Gott selber Gottferne erleben, wenn er dreieinig ist? Ja? Und wir sehen das auch an dem, was Jesus am Kreuz sagt. Er sagt an der anderen Stelle sogar, mein Gott, also es ist sei Gott, warum hast du mich verlassen? Und zum Schluss sagt er, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Das heißt, wir kapieren das überhaupt nicht, was da am Kreuz passiert ist, dass Gott sich so mit uns, Gott fernen, identifiziert hat, dass er das erlitten hat, was eigentlich wir erleiden müssten. Ich lese euch 2. Korinther 5, ab Vers 18. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus, er war in Christus am Kreuz und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Bei einer Versöhnung ist ja normal so, dass der, der was schuld ist, der soll sich dann versöhnen mit dem anderen. Also der soll dann den ersten Schritt tun und entgegenkommen. Und zwischen uns und Gott war es genau umgekehrt. Wir haben uns von Gott abgewendet und trotzdem macht er diesen, nicht nur den ersten, sondern eigentlich einen großen, eigentlich alle Schritte auf uns zu. Und das ist jetzt, kommen wir zurück auf die Frage von Anfang, warum kann Gott uns nicht einfach so vergeben? Warum braucht es das Kreuz? Warum kann Gott nicht einfach so sagen, passt schon, habt euch bemüht, ist eh okay? Der Grund ist, weil unsere Sünde, unsere Trennung von Gott eine Realität mit Konsequenzen ist, mit Folgen ist. Und die muss erst aus der Welt geschafft werden. Weil durch unsere Trennung von Gott, durch unsere Sünde, hat der Satan ein Anrecht auf uns. Jesus sagt das ganz klar in Johannes 8, da in dem Kapitel und den ganzen Römer 6, dass wer die Sünde tut, ist der Sündeknecht, der ist der Sklave der Sünde. Das heißt, die Sünde hat, wenn wir sie tun, ein Anrecht auf uns. Sie besitzt uns als Sklaven und Diener. Und wir merken das, wie wir geknechtet sind von einer schlechten Gewohnheit, von etwas, wo wir nicht loskommen, wie uns das besitzt. Und da müssen wir freigekauft werden. Und dieses Freikaufen, das heißt Erlösung. Das ist das Lösegeld für den Sklaven, das da gezahlt worden ist. Wir schulden der Sünde den Tod als Konsequenz, als Folge, nicht als Strafe, sondern einfach, weil das rauskommt bei Sünde. Und Jesus hat das an unserer Stelle bezahlt. Und deswegen heißt es, wir sind mit seinem Blut teuer erkauft. Das ist unser Kaufpreis gewesen. Die Sünde und der Tod haben daher keinen Anspruch mehr auf uns, wenn Jesus uns freigekauft hat. Und ich bin der Sünde und dem Satan nichts mehr schuldig. Ich bin ihr nicht mehr gehorsam schuldig. Der Mensch, der nicht erlöst ist, der muss sündigen. Er ist ein Sklave der Sünde und dort waren wir alle. Aber wenn du freigekauft bist durch Jesus, dann bist du nicht mehr Sklave der Sünde. Du musst das nicht mehr tun. Und deswegen hat Jesus am Kreuz sterben müssen. Deswegen kann Gott nicht einfach sagen, passt schon, habt ihr euch bemüht. Deswegen kann er nicht so gnädig sein, wie die Leute gern hätten, dass er gnädig ist, weil es ist was zum Zahlen. Es ist ein Besitzrecht auf uns da und das muss erst bezahlt und gelöscht werden. Und das hat Jesus getan. Nicht damit Gott seinen Zorn wo auslassen kann, damit er uns nicht trifft, sondern weil diese Sünde Folgen hat in unserem Leben, die Jesus getragen hat für uns, die Gott selber für uns getragen hat, weil er ja am Kreuz war. Und das Bild, das der Paulus da gebraucht, das ist der letzte Vers für heute, das steht in Kolosser 2, 14 und 15. Das steht, und das habe ich, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift oder den Schuldbrief, wo steht, gell, genommen und vernichtet, indem er die Schrift ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Ihre Waffe war ihr Anrecht auf uns, weil wir Sünde tun. Ihr Besitzrecht auf uns. Und wenn Jesus diesen Schuldschein bezahlt, dann kann man ihn zerreißen, dann ist er ungültig. Der ist am Kreuz bezahlt worden. Und deswegen ist der Herrscher und die Macht dieser Welt entwaffnet. Sie haben gegen uns nichts mehr in der Hand. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Jesus hat die Folgen meiner Sünde und die Folge der Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod, am Kreuz getragen. Und deswegen habt ihr euch schon einmal überlegt, warum der Auferstandene Narben hat. Er kommt ja zu den Jüngern Und der Thomas glaubt nicht und er sagt, da schau, meine Norm. Jeder auferstandene Mensch wird vollkommen sein. Wenn du heute bucklert bist oder im Rollstuhl sitzt oder blind bist oder was, wenn du auferstanden bist, wirst du einen vollkommenen Körper haben. Warum hat Jesus keinen vollkommenen Körper? Weil das so was Gewaltiges war, das er getan hat, dass diese Normen eine Auszeichnung sind für ihn. Und deswegen wird er in der Offenbarung beschrieben als das Lamm, das aussieht wie geschlachtet. Das heißt, das hat für ihn, was er getan hat, hat für ihn ewige Folgen gehabt, wie für keinen von uns. Ich möchte heute schließen mit dem seligen Tausch, eine Zusammenfassung. Da gibt es mehrere Bibelstellen dahinter, wenn das interessiert, kann ich das im Detail geben. Aber ich stelle es so gegenüber. Jesus starb, damit wir leben können. Jesus wurde zum Fluch für uns, damit wir befreit sind und erlöst sind, aus dem Fluch wegkommen. Jesus wurde zur Sünde, damit wir gerecht gesprochen werden. Jesus wurde arm, damit wir reich sind. Jesus wurde Knecht und Sklave, Gottes Sohn bitte, damit wir frei sein können. Jesus hat am Kreuz die Gottesferne gespürt, damit wir nahe zu Gott kommen können. Jesus ist ein Menschenkind geworden, damit wir Gotteskinder werden können. Ich möchte am nächsten Sonntag noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Bilder im Alten Testament, wo auf der einen Seite gezeigt wird, wie die Sünde weg von uns genommen wird und auf der anderen Seite gezeigt wird, wie wir zu Gott hinkommen können. Danke, Herr, dass du am Kreuz alles bezahlt hast für uns und dass es dir so viel gekostet hat. Wir begreifen es nicht, wie teuer der Preis für unsere Trennung ist und für unsere Versöhnung. Sag uns das immer mehr, damit wir Gewissheit haben, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Und dort, wo wir vielleicht aus unserer Prägung oder aus unserem Elternhaus uns so schwer tun, einen gnädigen Vater anzunehmen oder überhaupt nur zu glauben, dass uns vergeben wird ohne Leistung, da bitten wir dich, Herr, dass du uns das ins Herz legst, indem wir wirklich auf Jesus schauen, wo wir sehen, wie du bist und wie du uns liebst. Amen.